Herzlich willkommen beim Weltenüberbrücker-Podcast, meinem Podcast mit Geschichten über Leben, Tod und Trauer. Geschichten, die Brücken zwischen den Welten schlagen. Ich bin Svenja und ich bin Trauer- und Lebensbegleiterin. Heute spreche ich mit Kira Litwin. Kira ist Sterbebegleiterin, Familientrauerbegleiterin und freie Rednerin in Hagen und Umgebung. Auch als Dozentin für Sterbe- und Trauerbegleitung ist sie tätig. Sie ist ein Mensch mit Sonne im Herzen, Musik im Ohr und Liebe zum Detail. Herzlich willkommen, liebe Kira. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön für die tolle Idee, gemeinsam zu podcasten.
Ja, wir haben uns ja für diese Podcast-Folge das Thema Sprache in der Trauer ausgesucht. Und ich weiß schon, dass du mit Sprache sehr fein umgehst und arbeitest, sowohl in deinen Reden als auch in der Trauerbegleitung. Und meine erste Frage wäre jetzt aber mal ganz allgemein, konntest du schon immer gut mit Sprache umgehen oder hattest du schon immer eine Affinität zur Sprache?
Ja, tatsächlich. Ich habe schon immer das, was ich fühle, aufgeschrieben. Das heißt, ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben und da ist immer auch mein Inneres da reingeflossen. Und ich glaube, dass ich war schon immer sprachbegeistert. Ich lerne auch unglaublich gerne Fremdsprachen, was dazu führt, dass ich in sehr vielen Sprachen sehr wenig kann. Und habe dann nach der Schule tatsächlich auch Germanistik studiert. Also ich bin dann da irgendwie reingerumpelt, weil ich es auch schön fand schon immer, was alles möglich ist mit Sprache. Also wir können da ja Welten erschaffen mit dem, was wir schreiben, mit dem, was wir sagen. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend. Ja, und dann hat sich da irgendwie das rausentwickelt, was es jetzt ist. Und es ist natürlich umso schöner, dass ich irgendwie so eine Herzenssache zum Beruf machen konnte.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, also ich kann diesen Weg sehr gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, da haben wir uns auch ein bisschen gefunden, ja. Und jetzt in Bezug auf deine Arbeit als Trauerbegleiterin und Trauerrednerin, was würdest du denn sagen? Wieso ist die passende Sprache für Trauernde so wichtig?
Weil wir mit dem, was wir sagen, entweder ganz viel Raum geben können für alles oder wir können die Tür zuschlagen. Ich glaube, wenn wir uns mal überlegen, welche Gespräche wir geführt haben und welche davon wir als gut empfunden haben und welche nicht, dann wird uns da eine Sache klar. Gespräche, in denen mein Gegenüber mich mit seinen Worten begrenzt oder sagt, ach Quatsch, oder sagt, naja, aber so schlimm ist es doch gar nicht, oder indem er sagt, aha, und keine Weiterfrage stellt, dann sind Gespräche sehr schnell vorbei. Und es ist, dadurch nehme ich dem Menschen Möglichkeiten, vielleicht auch das sagen zu können oder das ausdrucken zu können, was ihm gerade auf dem Herzen liegt. Im Gegensatz dazu, wenn ich Gespräche führe, wo ich hinterher ein gutes Gefühl habe, dann sind es oft Gespräche, wo mein Gegenüber interessiert ist, wo er meine Sachen, die ich sage, nicht wertet, zumindest nicht negativ wertet. Eine positive Wertung ist da vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, aber zumindest nicht negativ wertet. Und wenn ich mit Trauernden rede, dann ist das ganz besonders wichtig, dass ich ihre Gefühle, ihre Empfindungen nicht klein mache, dass ich nicht sage, naja gut, aber jetzt guck doch mal, heute ist doch 30 Grad und Sonne, jetzt lass es da, jetzt komm doch mal wieder hoch. Nee, ich sage dann, okay, ich nehme wahr, dir geht es gerade nicht gut, möchtest du davon erzählen und biete damit einen Raum. Und deswegen ist, glaube ich, Sprache in der Trauer und in der Trauerbegleitung vor allen Dingen was ganz, ganz Essentielles, womit wir ganz viel gut und auch ganz viel schlecht machen können.
Ja, absolut, ja. Ein Lehrer, will ich mal sagen, der mir in meinem Leben begegnet ist, der, also im Sinne von Lehrer fürs Leben, also nicht in der Schule, der hat mal gesagt, Worte können heilen und Worte können töten. Ja. Also das ist jetzt sehr drastisch, aber im Prinzip ist das ja auch das, was du meinst. Und die, gerade in der Trauer, da sind Menschen ja so sensibel und da können Worte noch viel schneller treffen, ja, und schlecht gewählt sein, sozusagen, ja.
Genau, und dieses Worte können heilen, du hast also du hast dich selber als Kräuterhexe betitelt und gesagt, das ist aber für dich positiv. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir uns vielleicht auch mal die Geschichte der Hexerei oder so angucken, was sind dann eigentlich diese Sprüche, die man da gesagt hat? Das sind oft oder Sprichwörter, die wir haben. Das sind Sachen, die was anstellen und es sind aber nur Worte im Prinzip. Ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich mit den Sprüchen gehext hat. So. Aber ich glaube, indem dass wir jemandem was sagen, was Gutes wünschen, geben wir dem ein gutes Gefühl mit. Und das Gleiche können wir aber machen, wenn wir jemanden verwünschen, wenn wir dem was Schlechtes sagen. Wenn mir jemand an der Kasse sagt, also das muss ich Ihnen jetzt mal ganz im Vertrauen sagen, der Rock, den Sie heute anhaben, der steht Ihnen überhaupt nicht. Dann hat der mir mit diesem Satz ein Gefühl mitgegeben, was ich wahrscheinlich nicht nur den Tag über mit mir rumschleppe, sondern wahrscheinlich noch länger. Also wir können mit unseren Worten ja ganz klar bei dem Menschen gegenüber, zu dem wir das sagen, was auslösen. Etwas Positives oder etwas Negatives. Und deswegen glaube ich, Worte können auf jeden Fall heilen und gerade in Trauer- oder in Abschiedssituationen, auf Trauerfeiern, bei Beerdigungen, ist es ganz wichtig, dass wir jemanden da vorne stehen haben, der diese Worte, diese Macht dieser Worte sich bewusst ist und mit diesen Worten eine Heilung, einen Trost vielleicht, vielleicht auch eine Hoffnung oder auch vor allem ein Verständnis ausdrückt. Mhm. Ja? Und nicht noch in die Wunde reinpiekst mit dem, was er sagt oder sie sagt.
Ja, ich denke gerade so, da, ich habe mir im Vorfeld ja auch Gedanken gemacht, Kommunikation ist ja mehr als nur Worte. Mhm. Und jetzt, wo du eben auch speziell die Rede ansprichst, die Trauerrede oder eben bei ich weiß ja nicht, ob du auch in Kirchen Reden hältst, mhm. so, dann denke ich auch an die Bilder, die du manchmal auf Instagram postest und die tollen Requisiten, die du hast. Das alles ist ja auch Teil von Sprache, mhm. oder Teil von Kommunikation zumindest. Wie machst du das denn? Also, wie schreibst du eine Rede? Wie wählst du die Requisiten aus? Wie hast du ein Gespür dafür, welche Worte für die Menschen, die dann da sind, passen?
Mhm. Ich unterhalte mich mit den Menschen. Also, ich habe noch nie eine Rede gehalten, wo ich mich vorher mit den Menschen nicht unterhalten habe. Und ich stelle in diesem Trauergespräch natürlich ganz, ganz viele Fragen. Also diese Gespräche sind schon auch sehr persönlich. Und ich stelle die Fragen aber schon so, dass ich ganz deutlich mache, dass es nicht darauf ankommt, was ich hören möchte, sondern dass es darauf ankommt, was mein Gegenüber mir erzählen möchte. Und im Prinzip nehme ich die Worte, die mir gegeben werden. Wenn da jemand erzählt von dieser bunten Frau, ich habe jetzt gerade, also vor ein paar Wochen einen Abschied gehabt, der mich sehr nachhaltig noch mitnimmt irgendwie. Und es war immer wieder in dem Gespräch klar, diese Frau war so bunt und so hell und so eine Hilfe. Und dann geben die mir die Worte. Das Einzige, was ich mache, ich nehme die Worte und ich male daraus ein Bild. Also ein Künstler hat auch die Farben, die hat ein Künstler. Die Farben habe auch ich. Ich kann nur kein Bild malen. Und die Worte, die haben alle Menschen, haben die Worte, die ich auch habe. Das Einzige, was ich mache, ist, ich verwandle die Worte vielleicht zu einem Bild, zu einem sprachlichen Bild. Ich bringe da eine Struktur rein. Und deswegen, ich nehme tatsächlich die Worte, die mir gegeben werden von den Menschen, mit denen ich rede. Und nehme auch die Bilder, die mir gegeben werden. So, wenn ich zum Beispiel mit Menschen spreche und die mir immer wieder erzählen, wie toll dieser Mann gekocht hat und dass er das auch auf einem Campingkocher konnte, 3-Gänge-Menüs und dass die Menschen auf den Campingplätzen sich schon immer gefreut haben, weil die sich regelmäßig getroffen haben, jedes Jahr, wenn er kam und wieder gekocht hat. Und sein Lieblingsplatz im Haus, ich frage auch immer nach Lieblingsplätzen, nach Sachen, was hat er gerne gegessen, was haben Sie gerne von ihm gegessen, das frage ich sowieso, solche Sachen. Und wenn da irgendwas immer wieder kommt, dann merke ich, okay, dann ist es wichtig. Ne? Also Wiederholung, man sagt nicht dreimal, der hatte so wunderschöne graue Haare, wenn man die nicht wunderschön fand. So, das kommt dann einmal vielleicht vor, wenn überhaupt. Man wiederholt ja die Sachen, die wichtig sind. Und daraus nehme ich meine Bilder. Und auch da, das Bild geben mir die Angehörigen. Ich gucke dann, wie ich das umsetzen kann.
Ja, schön. Das gefällt mir gerade sehr gut, dieses Sprache in ein Bild umwandeln. Also auch, also in ein Sprachbild ja auch, aber ja, vielleicht könnte man fast sagen, du bist dann eine Worthexe im positivsten Sinne. Ja. Wie hast du das gelernt, welche Fragen du stellst? Oder hast du das im Laufe der Zeit erspürt? Also ich glaube, es ist total interessant, wenn du das jetzt so ein bisschen erzählst, weil Trauerredner ist, glaube ich, mittlerweile so ein Begriff, der sich schon mehr etabliert hat als Trauerbegleiter tatsächlich. Aber vielleicht können sich manche doch noch nicht so genau vorstellen, was du eigentlich machst. Mhm. Und oder wie, ja, wie das hinter den Kulissen aussieht, sozusagen, ja. Und ja, was ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Also wenn ich dich damals auch engagiert hätte, hätte ich auch nicht. Keine Ahnung, ich hätte nicht gewusst, was du mich vielleicht fragen würdest als Trauerrednerin, was ich erzählen muss. Ja, erzähl doch einfach vielleicht mal so, also weißt du, was ich meine? Also das ist ja für dich, das ist das alles Alltag und Selbstverständlichkeit. Aber genau das ist auch interessant.
Mhm. Genau. Ich mache mit den Angehörigen Termin aus. Und wenn ich den Termin ausmache, dann sage ich, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Wenn Sie möchten, überlegen Sie gerne schon im Vorfeld, was Ihnen an dem Menschen wichtig war. Und wenn nicht, dann nehme ich Sie in einem Gespräch an die Hand und wir gucken uns das gemeinsam an. Und im Prinzip ist es genau das. Ich gehe dahin und ich habe gar nicht so viele vorgefertigte Fragen, denn ich weiß ja gar nicht, was da wichtig war. Ich würde ja nie jemanden, der noch nie in der Küche stand, fragen, was konnte er denn oder was haben Sie denn am liebsten von ihm gegessen? Wenn der nicht gekocht hat, ist das eine Frage, die brauche ich nicht stellen. Und was ich immer frage, ist tatsächlich die Frage, die ich auch am Ende meines Podcasts immer stelle. Was glauben Sie, kommt danach? Glauben Sie überhaupt, danach kommt etwas? Weil auch das ein Bild ist, mit dem ich weiterarbeite. Wenn jemand sagt, ja, ich glaube, der kommt in den Himmel, dann nehme ich das auf. Wenn jemand sagt, nee, ich glaube, wir sind so im Kreislauf und wir sind einfach, wenn wir da verrotten, die Dünger für die Pflanzen oder was auch immer, dann nehme ich auch das auf. Also das ist eine Frage, die nehme ich schon gerne auf, weil so ein Hoffnungsbild oder so ein und auch eine Vorstellung vom Nichts kann eine Hoffnung sein. Ne? Dann ist endlich mal Ruhe, auch das habe ich schon gehört, das ist ja genauso. Das ist eine Frage, die stelle ich tatsächlich fast immer. Und ansonsten gucke ich immer, was könnte passen. Ich frage als allererstes immer, wie wurde er oder sie denn genannt? Denn ne, wenn jemand Barbara heißt und die sein Leben lang nur Babsi genannt wurde und ich dann auf der Trauerfeier von der Barbara erzähle, dann wissen die Menschen manchmal nicht, wen ich meine. Deswegen frage ich, wie wurde sie denn genannt oder wie wurde er denn genannt? Welche Menschen waren wichtig in dem Leben? Was konnte die Person besonders gut oder was konnte die Person gar nicht? Ne? Also welche Macken hatte die Person vielleicht auch, über die man sich vielleicht geärgert hat? Weil die möchte man ja trotzdem zurückhaben. Wenn jemand stirbt, möchte man den ganzen Menschen zurückhaben. Auch den, der immer die Schubladen offen gelassen hat. Ne? Das nimmt man ja super gerne an, wenn man den wiederhaben könnte. Und so gucke ich, dass ich Fragen stelle, die mir ein möglichst rundes Bild von dem Menschen verschaffen. Und gleichzeitig zu gucken, was fehlt, klar, aber was ist geblieben? Also was hinterlässt dieser Mensch, was ihr gerne behalten wollt? Ne? So Sachen wie, ich habe eine Schulklasse begleitet, die haben gesagt, wenn wir uns jetzt streiten, denken wir immer an das Mädchen zurück, weil die war unsere Streitschlichterin und wir sagen immer, was hätte sie denn getan? Und das bleibt so und das beeinflusst die Streitigkeiten auch nach ihrem Tod noch. Also die hat was hinterlassen, nichts, was ich anfassen kann, aber was ich fühlen kann, worüber ich nachdenken kann. Und das sind Sachen, die frage ich auch, was bleibt? Denn wenn ich meine Rede schreibe, ende ich nicht mit dem Tod, sondern ich ende mit dem, was bleibt. Weil ich glaube, das, was ich zum Schluss sage, ist das, was die Menschen am meisten mit nach Hause nehmen. Und ich möchte, dass sie das mit nach Hause nehmen, was ihnen gut tut. Also das, was bleibt. Genau. Ja.
Ja. Wunderschön, ja. Ist das dann auch so die Grundlage, wie du deine Requisiten auswählst? Also ich habe die Bilder gesehen zu der bunten Frau. Mhm. Du hattest ja auch sehr bunte Requisiten. Mhm. also du gestaltest es nicht immer gleich, ne? Du gestaltest es ja auch auf Grundlage dessen, was die Menschen dir erzählen.
Vollkommen. Ich gucke, ich habe schon Fliesen mitgebracht für jemanden, wo die Freunde mir gesagt haben, in jedem Badezimmer liegen irgendwie seine Fliesen und wenn wir renovieren, sind die weg. Und dann habe ich bunte Fliesen mitgebracht und ich habe schon Holzlöffel verteilt oder Kräutersalze selber gemischt. Da gucke ich immer, was stellt die Verbindung her zu dem, der verstorben ist? Denn ich glaube, darum geht es oft, ne, um eine Verbindung. Und vor allen Dingen um eine Verbindung, das findet man auch in sämtlichen Trauermodellen, eine Verbindung zu schaffen, die mein Weiterleben nicht negativ stört. Und finde ich, nicht für alle Menschen ist ein Friedhof zum Beispiel der richtige Ort. Und trotzdem wünschen sich viele Menschen eine Verbindung zu dem, der gestorben ist. Und ich versuche, diese Verbindung zu schaffen. Und dann können die sich dieses Kräutersalz ins Regal stellen oder sie können damit kochen oder sie können diese Fliese bei der nächsten Renovierung irgendwo an der Ecke einmauern oder sie können sie mit in den Urlaub nehmen und da lassen. Oder das, was sie damit machen, ist ja auch nicht in meiner Hand. Das dürfen die machen, wie sie wollen. Ich biete eine Möglichkeit, eine Verbindung aufkommen zu lassen, habe gleichzeitig was ich in die Hand nehmen kann. Ne? Trauer ist oft so eine Hilflosigkeit, die findet in so einem luftleeren Raum. Man hat das Gefühl, man schwebt so in so einer Leere. Und die versuche ich mit meinen Worten und mit dem, was ich vielleicht auch mitbringe, zu füllen. Und gleichzeitig bin ich zum Beispiel ein Mensch, wenn ich Vorträge höre, dann sehe ich gerne eine PowerPoint daneben her oder was geschrieben oder so, weil ich das manchmal so, ich brauche das Visuelle manchmal auch. Und durch das, was ich mitbringe, unterstütze ich nochmal meine Worte. Das heißt, selbst die, die vielleicht gerade mit ihren Gedanken wo ganz anders sind, die kriegen trotzdem was Visuelles mit. Nicht nur mich, die ich nie eine Trauermine aufsitze, weil ich trauere ja nicht, sondern ich kriege oft gesagt, Frau Lippin, wie schön das ist, dass Sie so freundlich geguckt haben dabei. Also es gibt auch Redner und Rednerinnen, die gehen dann auch wirklich trauernd dahin und haben eine Trauermine. Das glaube ich nicht, dass das unterstützend ist, sondern ich glaube, das tut gut, dann auch mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Das heißt, die Menschen, selbst wenn sie mir nicht, meinen Worten nicht folgen können, bekommen sie oft einen visuellen Anhaltspunkt um das, was es geht. So, ja.
Ja, genau. Also Kommunikation ist mehr als nur Worte und du sprichst möglichst viele Sinne an.
Genau, ja.
Also das auch ansprechen, ja, Sprache, ja. Genau. Ja, total. Also ich finde es total berührend, wie du das gerade erzählst. Also ich könnte mir gut vorstellen, dich zu engagieren, so jetzt, als freie Rednerin, weil man merkt wirklich auch, dass du mit dem Herzen dabei bist.
Ja.
Ja. Gibt es denn ein Erlebnis, das ist schon gar keine so einfache Frage, nach deiner nach deinem großen Erfahrungsschatz zu urteilen, gibt es denn aber vielleicht ein Erlebnis, was dir besonders, also besonders schön in Erinnerung geblieben ist?
Tatsächlich die Rede, die ich für diese bunte Frau geschrieben habe, die ganze Feier wurde vom Freundeskreis, vom Freundinnenkreis organisiert. Und da habe ich gemerkt, das hört sich jetzt doof an, aber das hätten die auch ohne mich geschafft. Mhm. Die haben teilweise Freundinnen haben selber geredet und so. Und ich fand es einfach so schön, dass ich zwar das nochmal unterstrichen habe, was die mir erzählt haben. Aber auch wenn ich nicht da gewesen wäre, hätten die ihre Trauer so wunderbar ehrlich und greifbar spürbar gemacht. Da habe ich zum Beispiel gar nichts mitgebracht, außer mich und meinen Notenständer mit den bunten Tüchern, denn die Freundinnen selber und die Freunde selber haben gebastelt, haben Mitbringsel mitgegeben, haben Blumen und nochmal ins Meer gestreut. Das kam alles nicht von mir. Und das war so unglaublich schön, weil das sich so, ja, weil das so sehr, sehr, sehr rund war einfach. Mit meinen Worten, die dann nochmal eine Unterstützung waren, aber mit allem, was drumherum geschehen ist auch. Also das war so ganzheitlich toll einfach, fand ich. Und was mich immer wieder berührt oder was ich immer wieder als schönes Erlebnis feststelle, ist, wenn Menschen mir sagen, ich frage immer zum Beispiel auch, möchte jemand von Ihnen selber was sprechen? Und ganz oft sagen Menschen nein. Und manchmal sagen Menschen, eigentlich gerne, aber ich traue mich das nicht. Und was ich immer wieder schön finde, ist, ich sage dann, das müssen Sie ja auch gar nicht jetzt entscheiden, sondern schreiben Sie doch was auf. Und es wird einen Moment geben, da werde ich Sie angucken, fragend, und dann nicken Sie und kommen nach vorne oder Sie schütteln den Kopf und dann machen wir so weiter. Also das darf man in meinen, wenn ich die Trauerrede halte, dann darf man das tatsächlich in dem Moment entscheiden, ob man das kann oder nicht. Und ich finde es immer wieder schön, wenn Menschen sich das dann trauen, weil ich das als eine unglaublich starke Leistung empfinde, selber zu reden auf der Beerdigung eines lieben Menschen. Gerade wenn man sonst nicht redet oder gerade wenn man auch in dem Thema gar nicht so drin ist. Und ich finde es immer so schön, wie dass die Menschen danach ein Stück größer sind, wenn sie das geschafft haben. Und wo ich immer denke, na, guck, deine eigenen Worte machen dich auch ein Stück größer, wenn du dich traust. Und das finde ich jedes Mal wieder schön, wenn das passiert.
Mhm. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur eine Leistung, sondern das ist aktive Trauerarbeit in dem Moment, erstens. Und zweitens ist das etwas, was also in dem Moment für den oder die, die sprechen, ne, schafft das ja die größte Verbindung. Ja. Und genau. Das ist, glaube ich, der Effekt wirklich. Mhm. Und es ist auch ein Moment, der durch den ganzen Trauerprozess tragen kann. Also ich glaube, dass das so elementar ist in dem Moment, wenn da die Möglichkeit ist und man sich auch traut, ne, selber auch was zu sagen, dass das für den ganzen Trauerprozess eine Art Meilenstein ist. Ja.
Total, weil wenn wir trauern, egal wie lange die Krankheit war und egal wie gut wir uns verabschiedet haben, oft ist das Gefühl trotzdem da, dass irgendwas ungesagt ist. Ne? Also man könnte immer noch mehr sagen, als man gesagt hat. Und in dem Moment, wo man es aufschreibt, und dabei ist es, glaube ich, tatsächlich, ich sage das ganz oft, die dürfen die Briefe auch mit ins Grab geben. Ne? Dann haben die Worte auch nochmal mitgegeben. Auch hier sind wir wieder bei Sprache, bei Worten. Ne? Da kann ich nochmal was loswerden. Ne? Also zu das, was mir auf dem Herzen liegt. Im Prinzip das, was ich auch mache. Ne? Gefühle umwandeln in was Sichtbares, in was Hörbares, in was Spürbares.
Ja. Mir kommt jetzt gerade ein Gedanke, wenn du jetzt Kinder dabei hast, also du weißt, da gehören Kinder auch zur Trauergesellschaft und die Kinder können noch nicht schreiben, sagst du dann, die können ja, also ne, verschiedene Arten von Sprache und Kommunikation, die Kinder könnten ja ein Bild malen als Brief und auch mit ins Grab geben.
Oder? Auf jeden Fall. Ich lade Kinder auch zum Trauergespräch ein, ne? Wenn ich sage immer, wenn sie Kinder dabei sind, die dürfen gerne auch kommen, denn auch ein 6-jähriges Kind kann erzählen, warum die Oma so toll war. Ne? Und wenn ich irgendwo hinkomme und Kinder sind da, dann stelle ich mich auch einmal vor. Ich sage einmal, ich bin Kira, ich habe mit eurer Oma geredet, die hat mir ganz viel über den Opa erzählt, deswegen kann ich das da vorne jetzt gleich erzählen. Und wenn du neugierig bist, darfst du auch gerne mal gucken kommen, wie es bei mir aussieht. Ne? Also Kinder sind ja auch ganz neugierig, die lade ich dazu ein. Und das tut, glaube ich, den Kindern gut. Das tut, glaube ich, auch den Eltern gut, dass sie wissen, okay, das ist total okay. Und ich finde ja sowieso, man kann Kinder ganz wunderbar auf Beerdigungen mit einbeziehen. Und auch wenn sie nicht die Urne tragen, wir haben das jetzt bei meinem Schwiegerpapa gemacht, da haben meine Neffen, also mein Mann hat die Urne getragen und meine Neffen haben die Bänder von der Urne, die sind mit den Bändern vorne rangegangen und mein Mann mit der Urne hinterher. Und das war für die Kinder toll. Also wir können, egal wer möchte, sie können teilhaben beim Abschied. Und egal, was sie möchten, ich versuche das möglich zu machen. Nicht nur mit meinen Worten, sondern mit auch allem anderen. Und wir kriegen das schon, wir haben bis jetzt noch nichts gemeinsam nicht hingekriegt. Es gibt Wege und ja.
Ja, und Kinder haben ja auch selber oft gute Ideen. Ne? Mhm.
Genau.
Ja, wunderschön. Das ist da wirklich, das ist eine ganzheitliche Arbeit, ne? Und Trauer betrifft immer das ganze Familiensystem und dann ist es unglaublich wertvoll. Mhm. Ja. Ich habe zu Anfang nach der passenden Sprache für Trauernde gefragt, ja, weil es gibt ja keine richtige oder falsche Sprache, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, da stimmst du mir auch zu, und weil einfach auch jede und jeder anders ist in der Trauer. Ja, Trauer ist individuell. Und zum Beispiel eben für Kinder braucht es eine andere Sprache als für Erwachsene, für Frauen eine andere Sprache als für Männer und auch je nach sexueller Orientierung braucht es eine andere Sprache und so weiter. Also das ist jetzt mal so ein bisschen plakativ und eher klischeehaft skizziert, aber um mal so grob die Unterschiede darzustellen. Kannst du vielleicht von dieser groben Darstellung ein bisschen ins Feine gehen und aus deiner Erfahrung erzählen, was es braucht? Ja, oder welche sprachlichen Bedürfnisse? Vielleicht also dieses Thema sexuelle Orientierung, da hattest du mal einen sehr interessanten Vortrag gehalten, den ich auch gehört habe. Ist auch so ein Thema, was noch gar nicht so stark im Bewusstsein ist, auch wenn es dann um Trauer und Trauerreden geht und Trauerbegleitung. Ne? Was macht das mit der, welches Bewusstsein braucht es da in deiner Sprache? So, das ist die richtige Frage.
Ich glaube, was jeder Mensch braucht, ist eine Kommunikation, die im Grunde wertfrei ist und offen. Und das ist ganz unabhängig von Trauer oder Nicht-Trauer, sondern das wünsche ich mir auch, wenn mir jemand begegnet, dann wünsche ich mir da auch eine Wertfreiheit und ich wünsche mir nicht aufs Äußere reduziert zu werden oder nicht auf meine sexuelle Orientierung reduziert zu werden oder so. Ich wünsche mir, sondern und schon gar nicht negativ. Ich glaube, in meinem Selbstverständnis ist es so, ich möchte so reden, dass ich niemanden einenge und verletze. Ich möchte nicht ausschließen. Und ich bin als Frau, und ich möchte da gar nicht generalisieren, aber ich glaube, sehr, sehr viele Frauen teilen meine Erfahrungen. Wir werden vergessen, auch in der Sprache. Und das wirkt sich tatsächlich, gibt es da Studien, das wirkt sich auf unsere Kinder aus. Mädchen glauben, Mädchen glauben weniger, dass sie Ärzte werden können, weil wir immer nur von Ärzten reden und nicht von Ärzten und Ärztinnen. Und genauso hat sich dieser Begriff Krankenschwester so dermaßen gehalten, dass Männer da auch gar nicht so, oder Jungs gar nicht wissen, dass sie das auch werden können. Weil Schwestern sind sie ja im Prinzip gar nicht, ne? Sie sind ja Brüder. Also ich glaube schon, dass wir da offener mit umgehen müssen und das auch hinterfragen müssen, was es schon ewig gegeben hat. Ich bin ganz froh, dass es den Begriff Fräulein irgendwie nicht mehr gibt. Ich fühle mich nicht als Fräulein, weil das hat für mich irgendwas Kleines. Und wenn ich mit Trauernden rede, ich frage, wenn ein Mann gestorben ist, ich frage nicht, hatte er eine Ehefrau? Weil dann würde ich ja direkt, da gehe ich ja schon davon aus, dass er heterosexuell war. Ich frage, entweder war er verheiratet oder welche Menschen in seinem Leben waren wichtig, damit kommt man immer, also ne, da schließe ich überhaupt niemanden mit aus und gebe so auch die Möglichkeit, das zu sagen. Manchmal frage ich auch, hatte er, gerade bei wenn es jüngere Menschen waren, traue ich mich das eher als bei Älteren umschiffe ich das irgendwie ganz, also da frage ich dann eher, war er oder sie verheiratet? Bei Jüngeren frage ich auch schon mal, hatte er eine Partnerin oder einen Partner? Und dann können die Menschen das sagen. So, ich glaube, dass wenn ich das so offen frage, ich werte da meine Frage ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, das eine ist besser. Es wäre jetzt besser, wenn sie sagen, er hätte eine Partnerin als einen Partner, sondern das ist so, für mich ist es gleich. Und ich glaube, wenn ich das schon in meiner Frage so impliziere, dass es gleich ist, egal was da jetzt für eine Antwort kommt, die Antwort ist richtig und okay, dann trauen sich die Menschen da auch mehr offen zu sein. Als wenn ich jetzt frage, hatte er eine Ehefrau? Dann frage ich nach der Frau. Dann könnten sich mein Gegenüber fragen, will sie jetzt das mit dem Mann gar nicht hören oder darf ich das überhaupt sagen? Ist die da offen für? Und wenn ich schon in meinen Fragen signalisiere, dass ich offen dafür bin, dann trauen sich Menschen, glaube ich, auch mehr, da was auszusprechen, was sie sich vielleicht an anderer Stelle nicht austrauen würden. Ja. Was ich aber auch immer sage am Anfang des Gespräches, sie dürfen mir alles erzählen. Und wenn Sie an einer Stelle merken, das möchten Sie nicht, dass das in der Rede vorkommt, dann sagen Sie mir das auch und dann ist das total okay. Und da kommen teilweise dann tatsächlich Sachen, die gesagt werden, wo dann gesagt wird, aber das wäre schön, wenn es nicht drin vorkommt und dann kommt es nicht drin vor, weil das, was reinkommt, ist auch nicht meine Entscheidung, sondern die der Menschen, mit denen ich arbeite. Genau, und deswegen, ich glaube, es braucht eine Sprache, die wertfrei und offen ist, die einschließt und nicht ausschließt.
Ja, und ich finde es sehr schön, dass du nochmal gesagt hast, dass es die ja nicht nur in der Trauer braucht, sondern immer. Und ich nehme auch an, dass das gar nicht trennbar ist bei dir, also dass du diese Haltung als Trauerrednerin und auch privat als Kira hast, dass du einfach mit dieser Haltung durch die Welt gehst und allen Menschen im Grunde so begegnest.
Genau, und ich muss dazu sagen, ich bin natürlich auch nicht perfekt, sind wir ja alle nicht. Und ich glaube, das Wichtige daran ist, das zu merken. Zu merken, wenn ich was Falsches gesagt habe und dann zu sagen, oh, das war vielleicht falsch formuliert. Vielleicht sage ich es besser so. Oder was ich auch manchmal sage, dass ich sage, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich das jetzt vernünftig formuliere. Und ich darf mir auch die Zeit nehmen. Ich muss ja nicht immer alles, was mir in Gedanken kommt. Ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen meiner privaten Kira. Also wenn ich zu Hause bin, dann plappere ich ja schon auch so ein bisschen, wie mir der Mund gewachsen ist. Und wenn ich zu Hause anfangen würde zu gendern, da kriege ich jedes Mal einen Seitenblick von meinem Mann. Was auch okay ist, das brauche ich auch zu Hause nicht. Da kenne ich ja meine Einstellung. Wenn ich in der Öffentlichkeit rede, gender ich schon. Und das sehr konsequent tatsächlich, weil ich immer nicht weiß, wer hört mir denn gerade zu und wie fasst der oder die das auf. In Trauerreden gender ich nicht, aber einfach, weil ich als Wortakrobatin oder als Rednerin die Möglichkeiten habe, das auch klug anders zu machen. Ich muss nicht sagen FreundInnen oder Freunde und Freundinnen. Ich kann auch sagen Menschen, die er gerne hatte. Und das sind die gleichen. Also ne, ich kann da andere Worte finden, die sich irgendwie eleganter anhören, als das Gendern, was ich mache, wenn ich einen Vortrag halte. Auch da versuche ich das oft zu umschiffen, aber der Einfachheit halber sage ich natürlich dann, was weiß ich, SchülerInnen und nicht Menschen, die die Schule besuchen. Ne? Klar, aber in der Trauerrede an sich finde ich da schöne Worte.
Ja.
Ja.
Sehr schön, genau. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben, wir sind alle nicht perfekt und egal, wie lange jemand sich schon mit Sprache beschäftigt, ja, also ich merke das auch an mir, dass ich manchmal noch Worte benutze oder Sätze sage, die einfach so tief in mir drin sind, auch teilweise eben ne, durch unsere Prägungen. Und entscheidend ist dann, dieses Bewusstsein zu haben und zu merken, aha, jetzt habe ich da was gesagt und das entspricht mir so eigentlich gar nicht mehr und ich kann mich ja dann verbessern. Mhm. Und eben bewusst durch die Welt zu gehen. Also ich habe manchmal den Eindruck, gerade was Sprache angeht, wird da auch viel unbewusst gesagt und das macht den Unterschied.
Genau. Und das ist es. Ne? Also diese Fehlertoleranz sich selber gegenüber ist, glaube ich, in vielen Bereichen sehr wichtig. Auch mal wieder nicht nur als Trauerbegleitende oder Rednerinnen, sondern es ist okay, dass wir, also ich habe noch nie einen perfekten Menschen getroffen, beerdigt, begleitet. Gibt es, glaube ich, nicht. Wir haben alle unsere Macken und die machen uns ja auch irgendwie zu dem, was wir sind. Und wichtig ist nur, dass wir merken, wenn wir damit jemand anderen verletzen, dass wir dann sagen, das war nicht richtig von mir. Das macht die Verletzung erstmal nicht wieder gut, aber es zeigt, okay, ich beschäftige mich damit und ich achte vielleicht auch darauf, da muss natürlich was drauf folgen. Ich kann nicht immer nur Entschuldigung sagen, ich muss auch mein Verhalten dann dementsprechend ändern. Aber das hilft in der Kommunikation miteinander, das hilft auch im Miteinander generell, wenn ich sage, ey, sorry, das war wirklich jetzt gerade schräg von mir, dann kann das Miteinander, was danach kommt, besser stattfinden, als wenn ich da nichts zu sage und derjenige denkt, was ist denn mit der schief heute? Ne? Und ich ärgere mich sehr über Menschen, die da so ein Ding draus machen. Also wir wandeln uns ständig. Wir können uns alle 2 Jahre ein neues Telefon gewöhnen. Wir können uns mit der Technik auseinandersetzen, damit wir auch, weiß ich nicht, im Hintertupfingen irgendwo die neue Netflix-Serie sehen können. Da betreiben wir einen wahnsinnigen Aufwand. Wir betreiben für alles einen wahnsinnigen Aufwand. Und dann, wenn jemand wagt zu sagen, naja, vielleicht können wir auch mal darüber nachdenken, wie wir reden und was das mit uns macht, dann ist das auf einmal so ein Riesending. Und ich denke so, boah, diese Energie, die man aufbringt, um sich darüber zu ärgern, dass man jetzt echt mal ein bisschen anders denken muss und dass man jetzt nicht mehr Negerkussbrötchen sagt oder dass man jetzt vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, Frauen mit einzubeziehen, wenn man Jobbeschreibungen macht. Die Energie, die da aufgebracht wird, die könnte ja auch aufgebracht werden, um mal drüber nachzudenken, ob es nicht anders, vielleicht einfacher wäre oder inklusiver wäre oder so. Das ärgert mich immer sehr, gerade wenn es von Redner und Rednerinnen, Kolleginnen kommt, wo ich denke, das ist so unser Job, mit Sprache umzugehen. Gerade wir müssen noch da offen für sein und da einen Umgang finden, ob uns der jetzt passt oder nicht. Aber der Liebe zu unserem Job und zu den Menschen, die wir begleiten, die muss ich doch im Blick haben. Und da muss ich doch inklusiv sein. Egal, ob mir das passt oder nicht. mir passt es tatsächlich. Also ich mache das auch, weil es mir passt. Aber selbst wenn es mir nicht passen würde, muss ich doch gucken, dass ich die Menschen, die ich begleite, so wertfrei und so offen wie möglich begleite.
Genau, das ist dann der Faktor Professionalität. Ja.
Ja.
Ja. Mir ist in der Vorbereitung noch durch den Kopf gegangen, jetzt Themenswitch, Sprache und Sprachlosigkeit. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Sprachlosigkeit habe ich an mir selber erlebt in meiner Trauer. Sprachlosigkeit kenne ich auch von anderen Trauernden. Wie ist das denn mit dir? Bist du manchmal noch sprachlos, wenn du der Trauer begegnest? Also wenn du nicht der Trauer begegnest, sondern, also wobei doch die Frage habe ich mir schon so überlegt, aber du begegnest den Menschen, die trauern und die Trauer ist ja auch im Raum. Mhm. Gibt es Momente, die dich sprachlos machen?
Ja. Ja. Und Sprachlosigkeit sagt aber auch was aus. Und in Momenten, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich das. Ich weiß nicht, was ich Ihnen dazu sagen kann. Oder ich könnte gerade nichts sagen, was da helfen würde. Und auch in Gesprächen ist es so, ich gebe auch der Sprachlosigkeit einen Raum. Ich versuche also nicht jede Lücke, die bei meinem Gegenüber entsteht, zu füllen. Denn ich glaube, auch in den Lücken, in dieser Leere kann wieder Neues entstehen. Und manchmal braucht man die Leere und die Stille, um zu ordnen, um die Gedanken zu ordnen. Wie gesagt, und wenn ich sprachlos bin, dann ist das okay. Ich lasse die Sprachlosigkeit zu. Manchmal formuliere ich das, dass ich jetzt gerade sprachlos bin oder noch mal kurz drüber nachdenken muss, weil ich das jetzt ad hoc gar nicht drauf antworten kann. Und ich glaube, wir als Trauerbegleitende, wir halten ganz viel aus und ich als Rednerin halte auch Sprachlosigkeit aus, bei anderen und bei mir auch, ja.
Ja, das sind sehr schöne Gedanken, teile ich auch absolut. Das eine ist, diese Lücke zu lassen und der Sprachlosigkeit Raum zu geben. Aber auf dem Weg gesehen, auf dem Trauerweg gesehen, wie soll ich sagen? Siehst du, jetzt komme ich auch in eine Sprachlosigkeit. manchmal ist es gar nicht so leicht, gute Wörter zu finden. Wie hilfst du Trauernden, wieder Sprache zu finden? Gibt es irgendwie Methoden? Klingt immer so technisch. Deswegen wollte ich gerade nicht unbedingt Methoden sagen. Aber welche Möglichkeiten oder welche Hilfsmittel hast du vielleicht an der Hand, die du Trauernden dann auch mitgeben kannst, damit sie langsam aus der Sprachlosigkeit rauskommen?
Ja, ich habe tatsächlich einen ganzen Koffer voller Möglichkeiten, denn auch der Weg aus der Sprachlosigkeit heraus ist so individuell wie der Mensch selbst, denn du hast es gerade schon gesagt, nicht für jeden ist Schreiben was, ne? Oder es gibt Menschen, die sind kreativ, die sind sportlich, die sind naturverbunden. Also ich gucke immer, was ist denn sonst das Mittel, mit dem sich die Menschen hörbar machen oder mit dem die Menschen zeigen, was in ihnen vorgeht oder was nutzen sie sonst, um sich auszudrücken. Und da setze ich dann an in der Trauerbegleitung und gucke da, wie kann ich diese Sprachlosigkeit, diese Hilflosigkeit aufgreifen und welche Sprache braucht es? Ne? Musik ist eine der schönsten Sprachen, finde ich irgendwie. Ne? Kunst auch. Ich sitze jetzt gerade hier in der Wohnung meiner besten Freundin, die einfach die Künstlerin vom Herrn ist, die mit der Kunst Dinge erschaffen kann, die ich mit diesen Mitteln nie hinkriegen würde. Ich weiß aber, wenn ich Worte benutze, schafft sie das mit ihrer Kunst nicht. Und da ist zu gucken, welche Sprache spricht der Mensch. Und sind nicht immer die Worte. Und das müssen gar nicht immer die Worte sein, sondern es gibt so viele Sprachen, mit denen wir uns ausdrücken können. Und die versuche ich rauszukitzeln und die suche ich. Ich gehe mit den Menschen auf die Suche nach dem, was fehlt.
Ja, jetzt kommt mir gerade dieses Buch in den Sinn, an die 5 Sprachen der Liebe. Ja, also dann könnte man ja auch ein Buch über die Sprachen der Trauer schreiben.
Ja. Ja.
Mhm. ist auch quasi das Pendant. Also da sind ja auch diese 5 Sprachen, also vielleicht gibt es ja auch noch mehr, in dem Buch stehen ja die 5, sind ja eben auch ganz unterschiedlich, je nach Mensch, der da gerade die Liebe ausdrückt. Ja.
Genau.
Den einen sind es tatsächlich die Worte, für den anderen sind es die Gesten oder das also Handlung, oder für den anderen sind es Geschenke. Ja.
Und bei Trauerreden ist es ja tatsächlich so, dass ich mit meiner Rede das in Worte fasse, was vielleicht nicht sagbar ist. Ne? Also da mache ich ja im Prinzip genau das, da übernehme ich das. Ich sammle die Gedanken, ich sammle die Ideen, ich sammle die Erinnerungen, die da sind, und ich finde die Worte. Also bei Trauerreden ist es tatsächlich so, da übernehme ich den Part. Da gebe ich der Sprachlosigkeit einen Rahmen oder fasse das, was nicht sortiert werden kann, in eine Form. Ne? Und genau, bei Trauerreden bin ich die, die das macht. Und gebe vielleicht manchmal da den Startschuss auch für das, wie es weitergehen kann. Und gebe da Worte mit auf den Weg, die sie selber auch nutzen können. Dass, wenn ich dann formuliere die Hilflosigkeit, oder ich formuliere ja in einer Trauerrede auch die Ängste, die Sorgen, die formuliere ich auch. Und wenn ich die einmal formuliert habe und da Worte für gefunden habe, dann können die Trauernden nutzen. Dann können die sagen, ich fühle mich, als würde ich, weiß ich nicht, ertrinken, was weiß ich, was ich für Worte nutze. Aber ich gebe denen die, und die können die dann weiter nutzen. Die Menschen, die von mir begleitet werden, die kriegen die Rede im Anschluss immer mit, wenn sie die haben möchten. Weil das ist im Prinzip, sind es ja ihre Worte und ihre Gefühle. Die gehören nicht mir, die gehören den Menschen.
Ja.
Und sie nutzen.
Wunderschön, ja. Ich denke gerade, ich habe so oft, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, in den ersten Monaten gesagt, ich weiß es nicht. Also ich hatte wirklich keine Worte, und ich wusste keine bessere Antwort mehr als, ich weiß es nicht. Und dann ist es so wunderschön, wenn man jemanden wie dich an der Hand hat oder hatte und diese Worte hat, um das auszudrücken.
Mhm.
Ja. Und zu wissen, aha, das Gefühl kann ich jetzt so und so benennen. Mhm. Also ich bin auch nicht schlecht mit Sprache, aber wenn... In meiner eigenen Trauer habe ich eben dann keine Worte dafür gefunden.
Ja. Ich gerade diese Gefühle, auch das ist was jeder von uns machen kann, jeden Tag, auch wenn es uns gut geht, einmal zu gucken, was ist denn das Gefühl, mit dem ich gerade hier bin? Man kann, also zwischen gut und schlecht können wir irgendwie unterscheiden, gerade noch so. Aber kurz danach hört es bei vielen schon auf. Und wenn es mir aber schlecht geht, dann kann es mir schlecht gehen, weil ich tierischen Hunger habe. Oder weil ich nicht gut geschlafen habe. Oder weil ich mir Sorgen mache. Vielleicht, weil ich Angst habe. Ne? Also warum geht es mir denn so? Und das Gleiche bei, dass es mir gut geht, klar. Aber warum geht es mir gut? Weil ich ausgeschlafen bin. Weil ich mich auf etwas freue. Weil ich ganz neugierig bin auf Neues. Also, und ich mache das inzwischen. Ich gucke schon jeden Tag mal, was ist denn das für ein Gefühl, mit dem ich hier bin? Mache das auch in meinen Ausbildungen auch so, dass ich immer am Anfang frage. Das habe ich aus meiner Ausbildung, als ich ausgebildet wurde, haben die Koordinatorinnen das schon so gemacht. Wie seid ihr heute hier? Wie bist du heute hier? Was ist das für ein Gefühl? Und sagt nicht gut oder schlecht, das durften wir nicht sagen, sondern wir mussten das differenzieren, um da so zu lernen, auch wieder uns selber zu fühlen, um Worte dazu zu finden. Weil dann kann ich dem Trauernden auch sagen, okay, dir geht es gerade nicht gut, woran liegt es denn? Ne, sind da Sorgen, sind da Ängste, hast du nicht gut geschlafen? Also dann kann ich diese Worte auch weitergeben und Angebote machen. Dann kann der Trauernde sagen, nee, verzweifelt ist es nicht. Weiß ich auch nicht, ängstlich oder was weiß ich was. Ne, dann kann man sagen, dann kann mein Gegenüber das auch sagen, wenn ich ihm das anbieten kann, wo Worte fehlen. So, ne?
Ja, das finde ich auch nochmal einen unglaublich wichtigen Gedanken, dass wir diese Sensibilität schon vorher entwickeln, im besten Fall, ja, und dann in der Trauer auch mehr Worte haben als gut oder schlecht, ja, und das ist ja ist etwas, das hätte ich gerne als Schulfach, ja, das sollte da schon tatsächlich anfangen. Die meisten von uns haben es eben nicht gelernt, und wie sollen wir dann in der Trauer wirklich so differenzierte Worte haben?
Und das ist es nicht nur mit den Worten, sondern das ist ja auch das Thema Psychohygiene. Wenn ich damit erst anfange, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist das ein Riesending. Also wenn man ganz unten ist, dann zu sagen, okay, und jetzt gucke ich, dass ich mir was Gutes tue, wenn ich gar nicht weiß, was tut mir denn gerade gut, ist eine große Aufgabe. Wenn ich das jeden Tag ein bisschen mache, dann habe ich wiederum Ressourcen an der Hand, auf die ich vielleicht zurückgreifen kann. Wenn ich aber erst, wenn ich ganz unten bin, auf Ressourcensuche gehen muss, das ist schon schwierig. Und ich finde auch, das sollte in der Schule, sollte es ein Fach, ich weiß auch nicht, wie man es nennen sollte, Achtsamkeit, ne? Achtsamkeit mit sich selber, mit der Natur, mit der Umwelt, mit allem. Ich glaube, das ist Präventionsarbeit, nicht nur für Trauer, sondern auch für alle anderen Krisen, ne?
Ja, total, ja. Finde ich auch. Genau, ja. Ja, es ist immer wieder faszinierend, wie viele Facetten Sprache hat. Mhm. Finde ich, ja. Ja, so auch mit Blick auf die Zeit hätte ich mir zum Abschluss noch was überlegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine gute Frage ist oder eine gute Idee. Also ich habe mir überlegt, zum Abschluss könntest du den Hörern und Hörerinnen so 3 Tipps oder 3 gute Sätze vielleicht aus deiner reichen Schatzkarte mitgeben. Zum einen, die Menschen im Umgang mit Trauernden sagen könnten. Mhm. Und 3 gute Sätze in der Kommunikation, die den Trauernden helfen können, um mit dem Umfeld, weißt du, was ich meine? Also diese wechselseitige Kommunikation ist ja da in der Trauer manchmal, also häufig ein Thema, also ich denke, es ist häufig ein Thema. Und beide Seiten sind häufig hilflos. Das schließt jetzt eigentlich auch sehr schön an das an, was wir eben gesagt haben, mit dem, dass es eigentlich dieses Schulfach geben sollte, weil wir dann vielleicht in dem Moment auch gar nicht in diese Hilflosigkeit kommen würden, weil wir hätten ja alle diese Achtsamkeit für uns und andere schon etabliert. Genau. Aber leider haben wir das nicht. Was hättest du für Tipps?
Richtig gute Frage. Ich glaube, was wollen denn Trauernde hören? Ich finde, eine gute Frage ist immer, möchtest du erzählen? So möchtest du vielleicht von dem Verstorbenen erzählen, von deinem Tag erzählen, von was auch immer. Möchtest du darüber reden? Und dann zuhören einfach, ohne zu werten, ohne zu sagen, wird schon wieder, wer weiß, wofür es gut war. Also diese ganzen Ratschläge, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Ratschläge sind auch Schläge. Ne? Das mal wegzulassen, denn ich glaube, Trauernde brauchen oft keinen, also wir können es ja nicht wieder gut machen. Ne? Also kein, der dann irgendwie doofe Ratschläge gibt, sondern jemand, der zuhört. Zu sagen, ich finde es auch gar nicht schlecht zu sagen, ich weiß nicht, was ich gerade sagen kann, damit es besser wird, aber wenn du möchtest, bin ich für dich da. Und ich glaube, Trauernde brauchen eher jemand, der regelmäßig sich meldet, als jemand, der sagt, wenn was ist, meldest du dich. Weil das, da brauchen Trauernde dann wieder selber, da müssen die sich selber anstrengen, die müssen irgendwie in Aktion treten. Und ich würde sagen, ist es für dich okay, wenn ich mich regelmäßig bei dir melde? Das würde ich vielleicht als Frage stellen. Und dann, wenn das okay ist, dann mich auch regelmäßig melden. Sei es nur mit einem, ich denke an dich oder wie geht's dir heute? Oder ich habe gerade gekocht, darf ich dir das vorbeibringen? Also so, dass man die Verantwortung für die Kommunikation nicht bei dem Trauernden lässt, sondern dass man die selber übernimmt.
Sehr schön, ja.
Wahl. So. Ja.
Da würde ich gerne noch meine Erfahrung teilen. Es ist total wertvoll. Und da ist auch diese Wertfreiheit ganz wichtig oder diese, also Bedingungslosigkeit, ja. Also, dass ich mich dann melde, dass ich anrufe oder eine Nachricht schicke, aber dass ich nicht erwarte, dass eine Antwort kommt. Und dass es auch okay ist, wenn jemand in Trauer mal nicht ans Telefon geht. Also diese Initiative finde ich auch ganz wichtig. Da also stimme ich dir total zu. Und eben trotzdem dran zu bleiben, auch wenn von dem Menschen, der gerade in Trauer ist, vielleicht eine Weile mal auch nicht viel Resonanz kommt.
Übrigens ganz kurz auch noch wichtig bei Freunden und Freundinnen, die vielleicht gerade in einer anderen Krise stecken. Ne? Auch Depression ist sowas. Ne? Weil je länger die Zeit verbleibt, wo die sich nicht melden, desto größer wird der Druck. Und dann denken vielleicht viele auch, jetzt kann ich mich nicht mehr melden. Ich habe mich ja die letzten 2 Wochen nicht gemeldet. Und wenn ich da jede Woche mal eine Nachricht hinschreibe, dann wird der Druck für denjenigen, der dann irgendwann sich wieder zurückmelden muss, gar nicht erst so groß, wie er wird, wenn ich das nicht mache. Und wenn der denkt, jetzt habe ich mir 2 Monate nicht gemeldet, jetzt kann ich ja auch nicht einfach schreiben. So, ne?
Ja, ich hatte Freunde, die haben dann tatsächlich eben noch den Satz dazu geschrieben, du musst auf diese Nachricht nicht antworten. Ja, ja. So irgendwie, das hat diesen Druck echt weggenommen. Das hat mich unglaublich entlastet. Und ganz richtig, wie du sagst, also gilt auch in anderen Krisen oder bei Depressionen oder so, ja.
Und ich glaube, was ich mir wünsche, was trauernde Menschen, da schließe ich mich total ein in meiner Trauer, was ich mir wünsche, was wir sagen können, wenn wir trauern, ist, ich brauche dich und nein. So, ne? Also so diese beiden Sachen, einmal sich zu trauen, nach Hilfe zu fragen und aber auch zu sagen, nee, das möchte ich nicht gerade. Dass man, aber auch da, dass ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig in der Trauer selber, das zu können. So. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir als trauernde Menschen mutig genug wären oder kraftvoll genug wären, um diese beiden Sachen zu sagen. Ich glaube, danach regelt sich vieles, wenn wir schon mal sagen, was brauche ich und was brauche ich nicht, weil nichts anderes ist es ja.
Ja, total. Ja, diese Selbstfürsorge oder Selbstachtsamkeit, ja, die wir bestenfalls irgendwann in der Schule lernen. Ja. Ein wunderschöner Gedanke, ja. Und das ist gleichzeitig eben so schwierig, weil, ja, wenn man selber schon dann in dieser Krise ist und dann soll man auch noch wissen, was brauche ich nicht, wo sind meine Grenzen. Ja, aber dass man das auch sagen darf und und nicht jeder Rat ist hilfreich. Ja, und da auch wirklich, also das ist ja immer in Relation, ja, es hängt immer mit dem Umfeld zusammen, wenn ich ja was sage, dann ist es auch total wertvoll, dass das Umfeld dann sagt, aha, okay, ich habe dir diesen Rat gegeben, es passt für dich nicht, ist auch in Ordnung. Ne?
Und das finde ich ganz schön, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich habe das für mich übernommen. Ich frage, wenn jemand weint oder wenn jemand aufgeregt ist oder so, ich frage, möchtest du einen Rat oder möchtest du, dass ich dich, also soll ich jetzt mitgehen mit dir oder möchtest du da einen Rat zu haben? Was brauchst du gerade? Ne? Manchmal braucht man seine Trauer und da will man drinstecken oder seine Wut oder sein sich ärgern über irgendwas. Manchmal muss das gar nicht besser gemacht werden.
Ja.
Dann braucht es einen Menschen, der da mitgeht, der sagt, ja, das ist richtig, das ist wirklich scheiße. Ob man das jetzt selber so findet oder nicht. Oder sagt, ja, du hast recht, die Welt ist wirklich, also schlimmer geht es gar nicht. Und dass du das so siehst, das verstehe ich. Oder erzähl mir ruhig davon. Und manchmal brauchen Menschen dann, die sagen, ey, mir geht es so scheiße, kannst du mir nicht irgendwie, gib mir doch mal einen Ratschlag. Und ich mache das nicht ungefragt, sondern ich frage, soll ich dich aufmuntern? Brauchst du einen Ratschlag? Brauchst du einen Weg daraus? Oder soll ich mich neben dich setzen und dabei sein? Und das kann ich aber fragen. So.
Genau, das ist auch total wertvoll, dieses Rückfragen. Genau, weil ich bin so ein Mensch, indem ich was erzähle und mich mitteile, komme ich oft selber schon dann drauf, was ich brauche. Und manchmal verstehen die Menschen das aber so, dass ich ihnen was erzähle und dass sie mir dann ja irgendwie einen Rat schuldig sind. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Zwischenschritt, den du gerade beschreibst, nochmal zu fragen, du und was möchtest du jetzt von mir? Ja, möchtest du einen Rat oder möchtest du in den Arm genommen werden oder soll ich einfach mit dir mal auf die Welt schimpfen? So, ja. Genau. Was brauchst du? Das ist total wertvoll. So wie die Atempause zwischen ein- und ausatmen soll ein bisschen, ja.
Genau, und das ist so dieses, auch in der Kommunikation mit Trauernden oder so, wir sind in so einem Gespräch zu zweit. Ja? Aber wenn ich Trauerbegleiterin bin und Trauerrednerin bin, dann sind wir zu einem, der ganz groß ist, nämlich der Trauernde selbst, und ich, die ganz klein ist, nämlich die, das ist anders, wie wenn ich mit einer Freundin rede, wo wir auf Augenhöhe sind. Aber diese Frage, was brauchst du, zeigt auch, dass ich bereit bin, das anzunehmen, ohne zu sagen, nee, aber das ist falsch, dass du das jetzt brauchst. Ne, sondern das ist halt alles egal, was dieser Mensch braucht. Da gucken wir mal, wie wir das machen können.
Ja.
Am liebsten würde ich darauf einschlagen. Naja, gut, auf eine Person einschlagen, dabei helfe ich nicht, aber auf etwas einschlagen, das können wir möglich glücklich machen, auch in der Trauer. Ne? Also dazu kommt, was brauchst du und wie können wir das in einen Rahmen packen, der für alle gut ist, der nicht selbstverletzend ist oder verletzend anderen gegenüber, wo wir wieder bei dieser wertfreien, offenen, achtsamen Art wären.
Ja. Ja, genau. Dafür kommen Menschen ja dann auch in die Begleitung, ja, ja. Weil sie ja auch nicht mehr wissen, wohin damit oder ja,
genau.
Wie soll ich mir helfen, so. Ja, also auch über Kommunikation und Sprache könnten wir, glaube ich, stundenlang reden, nicht nur über Kräuter. Ja, ist total spannend. Ja, also ich habe auch was mit Sprachwissenschaften und studiert und so. Also ich glaube, wir hätten da wirklich auch noch ein weites Themenfeld. Ich finde, wir haben das sehr rund beschrieben, jetzt so das Thema Sprache und in der Trauer oder eben auch Sprachlosigkeit als andere Seite der Medaille und deine Arbeit als Trauerrednerin auch da schön als Beispiel auch beschrieben. Also du hast es schön beschrieben. Und ja, also ich hätte jetzt gerade keine Fragen mehr. Gibt es denn etwas, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
Nee, ich finde auch, es war richtig schön. Du hast echt viel aus mir rausgekitzelt. Das ist ja auch eine Kunst, so gute Fragen zu stellen. Vielen Dank dafür.
Danke.
Nee, wie gesagt, ich wünsche mir eine wertfreie, offene Kommunikation in allen Bereichen und da müssen wir vielleicht auch manchmal ein bisschen mutig sein und ich glaube, das können wir. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir für deine Offenheit und für dieses Gespräch, ja, für meine Podcast-Folge. Und ich werde natürlich auch deine Seite und deine Arbeit hier drunter verlinken.
Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich, dass du bis zum Schluss unseren Podcast angehört hast. Wenn Sprache in der Trauer oder Worte finden für deine Trauer, für deine Gefühle gerade ein Thema für dich ist und wenn dich meine Arbeit als Trauerbegleiterin oder Kiras Arbeit als Trauerrednerin und Trauerbegleiterin dazu näher interessiert, schau gerne in die Shownotes, da findest du die entsprechenden Links zu unseren Seiten und kannst dort auch Kontakt mit uns aufnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du meinem Podcast eine Bewertung gibst. Die Bewertungen sind der Lohn der Podcaster. Außerdem helfen sie, dass mein Podcast noch schneller und besser gefunden werden kann und dadurch wiederum auch anderen Menschen eine Hilfe sein kann. Vielen Dank schon mal und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, Svenja.